Willkommen bei Unternehmerkarriere, dem Podcast mit Praxiswissen von Unternehmerinnen aus Österreich. Hier bekommst du klare Einblicke, ehrliche Learnings und sofort umsetzbare Empfehlungen für die nächsten Schritte in deiner Karriere als Unternehmerin. Ich spreche mit Gründerinnen über Themen des Unternehmensaufbaus, Wachstum, Herausforderungen und Chancen im Bereich der Neugründung, Nachfolge und Übergabe. Gemeinsam geben wir realen Geschichten eine Bühne und es freut mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser nächsten Folge. Ich habe heute den Jens bei mir und ohne große Umwege, lieber Jens, möchte ich dich bitten, dass du dich persönlich vorstellst.
Danke für die Einladung. Mein Name ist Jens Wolf und ich arbeite seit vielen Jahren, seit über 15 Jahren als Coach und habe mich in erster Linie darauf spezialisiert, Männer zu begleiten, und zwar Männer so im Alter ab 35 Jahren. Und das sowohl im beruflichen Kontext wie auch in der persönlichen Entwicklung.
Das heißt, du hast einschlägigen Hintergrund in der Erwachsenenausbildung, kommst aus dem pädagogischen Bereich. Das war so dein Studium, oder kann man sich jetzt vorstellen?
Kann man sich vorstellen, aber ursprünglich bin ich Jurist und habe relativ früh gemerkt, dass das nicht mein Ding ist und habe dann schon während dem Studium überlegt, naja, was könnte ich anderes machen, wollte Psychologie studieren, wollte ganz andere Dinge machen und dann habe ich mir gedacht, naja, nein, jetzt ziehen wir das durch. Und dann aber nach dem Studium habe ich halt ziemlich bald einen Schwenk gemacht und habe dann Coaching-Ausbildung gemacht, also Lebens- und Sozialberatung, wie es in Österreich heißt, und viele, viele, viele andere Ausbildungen, auch im gesundheitlichen Bereich und so weiter. Und und das war am Anfang so ein bisschen so quer durch den Gemüsegarten, was ich gecoacht habe, war ziemlich alles. Und in den letzten Jahren hat sich das dann immer mehr fokussiert auf das Männerthema.
Wie viel Juristerei hast du in deinen Alltag noch mitgenommen, wenn du jetzt Kunden bedienst?
Ich habe hier und da Kunden, die sich denken, ah super, jetzt habe ich einen Coach, der ist Jurist, jetzt schicke ich ihm mal meine AGB oder sonst irgendwelche Probleme. Und da schaue ich dann drüber und sage, du, das, aber ist immer so, dass ich ihnen sage, du, das geht zum Steuerberater oder das geht zum Anwalt. Und also 5% in Wirklichkeit.
Das heißt, würdest du sagen, Juristerei oder Juristen generell und Unternehmertum, passt das zusammen oder sind das trotzdem, wie viel Unternehmer steckt im durchschnittlichen Juristen und wie viel Jurist muss der durchschnittliche Unternehmer sein?
Also im durchschnittlichen Juristen steckt nicht viel Unternehmer, ja, das habe ich letzte Woche gerade mit einem Juristen gesprochen, der...
Dürfen wir Namen nennen oder... Nein, müssen wir nicht.
Nein, können wir in dem Fall nicht, weil das sind Kunden. und da ging es darum, halt die Kanzlei zu organisieren. Ja, und ab einer gewissen Größe muss der halt denken wie ein Unternehmer. Der kann nicht mehr wie ein Selbstständiger und wie ein Jurist denken. Und das geht ihm natürlich total ab. Also da wäre sicher gut in Zukunft, wenn die Juristen einfach mehr Unternehmertum mitbekommen. Aber weißt du, es ist ja auch, okay, was können die wirklich auf der Uni lernen oder während dem Studium lernen, das dann so anwendbar ist, dass es in der Praxis hilft. Ja? Aber zumindest ein bisschen Zahlen und ein bisschen Management wird sicher helfen. Und die andere Frage, naja, wie viel Juristerei muss der Unternehmer können, hängt natürlich sehr von der Branche ab. Ja? Je weiter er von den legalen Grenzen weg ist, desto weniger muss er sich damit beschäftigen. Aber heutzutage, egal ob es E-Commerce ist oder IP-Recht oder, keine Ahnung, Gewährleistung oder solche Sachen, muss sich jeder in Wirklichkeit auskennen. Das heißt, entweder man tigert sich selber ein bisschen rein oder man sucht sich halt gute Berater.
So den Eindruck, dass die Unternehmer sich im Bereich GmbH-Recht auskennen? Der durchschnittliche Unternehmer?
Nein, glaube ich nicht.
Das ist aber eigentlich eine paradoxe Situation, weil sie haften ja auch dafür, oder?
Naja, sie denken, eine GmbH haften sie nicht, also brauchen sie sich wahrscheinlich nicht damit beschäftigen. Aber die meisten Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die haben einen Steuerberater und einen Anwalt und auf den verlassen sie sich. Ob sie sich zu wenig damit beschäftigen, weiß ich jetzt nicht.
Also, hast du deine Beratungstätigkeit, die du jetzt machst, ist die beschränkt auf Juristen generell oder hast du ganz bunt aus allen Branchen?
Nein, ich habe wenig Juristen im Endeffekt, weil Juristen jetzt nicht die typischen Menschen sind normalerweise, die sich coachen lassen.
Also nicht so die reflektierte Schicht?
Ich würde es nicht sagen, nicht reflektiert. Ich würde eher sagen, die haben wenig Zeit. Und vor allem, wenn du mal in der Juristenschiene drinnen bist, dann glaubst du zumindest, du hast da nicht wahnsinnig viel Möglichkeiten, was zu verändern. Und ich glaube, die meisten sagen, okay, jetzt bin ich da drin und jetzt gebe ich Gas. Ja.
Sehr gut. Dann schwenken wir um zum Unternehmer, zum Generell und zu deinem Alltag. Wir haben ja schon das ein oder andere Gespräch geführt. Mhm. Du hast durch deine Tätigkeit, die sich ja mit Masse remote abspielt, Du hast natürlich auch physische Begegnungen, wenn du dich mit deinen Kunden / Klienten triffst. Mhm. Jetzt, welche besonderen Herausforderungen gehörst du sicher zu vielen? Also es gibt mittlerweile sehr viele, die das Ganze online machen. Ich selber mache auch sehr viele Sachen online. Bringt sehr viele Vorteile mit sich, aber auch natürlich einzelne Nachteile. Jetzt, wie hast du du hast eine gewisse Transformation hinter dir, ja? Vielleicht magst du darüber auch was erzählen und wie haben sich da Herausforderungen speziell in einem sehr hochintimen Bereich, wo du ja, ich sage jetzt mal, Lebens- und Sozialberatung, wo man doch ein bisschen auch den anderen spürt. Was hat es da für Herausforderungen gegeben, speziell, wenn es ums Thema geht, Zeit freischaufeln, auch Leute onboarden? Was sind da für Sachen, die sich in der letzten Zeit herausgestellt haben, die ein bisschen schwierig sind, herausfordernd sind, Schwellen, über die man drüber muss?
Naja, ganz generell ist es einfach so, dass das, was ich anbiete, natürlich als Dienstleistung etwas ist, was ich nicht skalieren kann, weil es meine Person braucht. Ja? Also wenn ich jetzt von One-on-One-Coachings ausgehe. Das heißt, ich habe ganz klassisch angefangen, am Anfang mich mit Leuten so in so einem Setting, nicht so nahe, aber in einem One-on-One-Setting zusammenzusetzen und habe da meine Tage runtergespult, ja, jahrelang. Und dann ist die Corona-Zeit gekommen und die Praxis war zu in Wien. Und wir haben damals in Oberösterreich gewohnt und davor bin ich gependelt und dann habe ich gesagt, naja, jetzt mache ich das halt alles remote. Und das hat ein bisschen so Anlaufzeit gebraucht, aber das Gute war, dass dadurch, dass das Ganze in den Unternehmen forciert wurde, das ganze Remote-Ding, war es für meine Klienten jetzt am Anfang, weißt du, ein bisschen technische Probleme gehabt und ich habe mich komplett umstellen müssen. Also ich erinnere mich, die ersten Coachings, die ich gemacht habe, habe mich unwohl gefühlt, habe nicht gewusst, wie stelle ich die Fragen, worauf achte ich und so weiter. Und das ging dann so im One-on-One-Setting und dann habe ich begonnen, damals auch mit meiner Frau gemeinsam, so Gruppencoachings anzubieten. Ne? Da haben wir komplett improvisiert. Ja. Da habe ich den Tisch hingestellt und die Webcam und hinten irgendeinen Hintergrund. Und beim ersten Mal habe ich 20 Klienten angerufen, habe gesagt, du, ich mache jetzt so ein Gruppencoaching, ganz günstig, weil ich wollte das einfach starten. Ja. Ich wollte einfach mal schauen, wie das funktioniert. Und wir haben da so ein 9-Wochen-Programm aus dem Boden gestampft und das war das erste Mal sozusagen, dass ich eine Gruppe online gecoacht habe. Und das war 2020. Und ja, und jetzt habe ich laufend ein oder zwei Gruppen laufen seitdem eigentlich. Und die Gruppe, ein Gruppencoaching ist natürlich komplett anders als ein One-on-One-Setting. Weil du auch angesprochen hast, Intimität und Diskretion natürlich auch. Ja. Es gibt Themen, die laufen in einer Gruppe sehr gut. Ja. Das geht dann vielleicht mehr in Richtung Training. Das heißt, du lernst Fähigkeiten eher. Und dann gibt es eher Themen, die so in persönliche Entwicklung gehen oder die halt ganz individuell sind. Ja. Da bringt eine Gruppe oft auch gar nicht viel, weil, weißt du, in meiner Zielgruppe sind die Leute so busy, dass die gar nicht so interessiert sind, sich die Themen von jemand anderen anzuhören. Die sagen lieber, da tue ich lieber, keine Ahnung, eine Stunde mit meinen Kindern spielen oder so etwas. Ja. Und da muss man mal unterscheiden, was funktioniert überhaupt in einer Gruppe, was nicht. Und so vom Ergebnis her kann ich sagen, jetzt nach 5 Jahren remote, das Ergebnis hast du genauso schnell remote in einem Coaching, auch in einem One-on-One-Setting. Ja. Aber es ist für mich als Coach am Anfang vor allem schwierig gewesen, ja, weil du ebenso wie du sagst, du spürst ja den anderen nicht. Ja. Das heißt, du hast diese Energieschwingungskomponente hast du nicht drinnen. Du musst auch viel mehr auf die Körpersprache zum Beispiel schauen, siehst es aber teilweise nicht, weil die Kameras nicht gut sind oder nicht gut waren. Das heißt, da musst du irgendwie behelfen. Und jetzt ist halt auch so, dass nach Corona die Leute sagen, boah, jetzt sitze ich jeden ganzen Tag in irgendwelchen Teams-Meetings. Jetzt möchte ich dann, wenn ich mit dem Coach rede, dann möchte ich zumindest irgendwo hingehen. Ja. Und deswegen habe ich jetzt wieder mehr Leute bei mir in der Praxis, weil die einfach dieses raus von der Arbeit oder raus von zu Hause gerne haben. Auf der anderen Seite, gerade in meiner Zielgruppe, keine Zeit, bis die zu mir kommen, Parkplatz suchen, aussteigen, bla bla bla. Ja. Also Remote bleibt uns schon erhalten. Aber ich habe ein paar Klienten, die wollen immer nur kommen und die sagen, okay, dann machen wir halt größere Abstände, aber wir machen es nur im Büro. Für mich ist beides okay, ja.
Sehr gut. Wir haben uns ja ursprünglich auch über dieses Thema unterhalten, wie ich mehr Zeitressource schaffe, um das Ganze auch wachsen zu lassen. Ja, das war ja auch ein Thema, das dich beschäftigt hat. Jetzt, Frage, hast du es gelöst? Wie hast du es gelöst?
Es zu lösen.
Ja. Was sind die Erfahrungen jetzt? Ich meine, es ist jetzt nicht erster Mitarbeiter, das ist nicht das Thema, es betrifft aber sehr viele. Also ganz viele Unternehmer stehen ja vor diesem Thema, ersten Mitarbeiter onboarden, welche Rolle board ich an? Mhm. Ja? Mhm. Eine Rolle im Sales, eine Rolle in der Administration, eine Rolle im Marketing. Mhm. Was war deine Evaluierung beim Onboarding der Leute, die du ja jetzt, du arbeitest ja schon sehr lange mit Freelancern zusammen, hast du mir erzählt. Nach welchen Kriterien hast du die ausgesucht oder vielleicht auch für andere online, remote? Mhm. Wie schaut man sich die Leute an? Wie kann man sich davon überzeugen und auch vielleicht sogar mit einem rechtlichen kleinen Seitenhieb vielleicht auch ein bisschen, wie kann man sich rechtlich auch schützen, dass man jetzt nicht auf Freelancer reinfällt, die vielleicht vollkommene Pappnasen sind und die man am Ende des Tages für nichts mehr brauchen kann?
Na gut, das ist eine lange Frage. Also ich fange vielleicht mal an mit den Fehlern, die ich früher gemacht habe. Weil ich habe schon vor 10, 12 Jahren immer wieder probiert, mir Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu suchen, die mich einfach so entlasten beim Social Media oder Buchhaltung oder so etwas. Und wie ich nachher darüber nachgedacht habe, und es hat nie richtig funktioniert, ja, die waren ein paar Monate da, aber dann irgendwie, es hat keine Konstanz gegeben und es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das entlastet mich jetzt wirklich in dem Sinn, dass ich es aus dem Kopf habe. Ja. Was ich daraus gelernt habe, ist, dass man, glaube ich, sich ganz genau mal bewusst machen muss, wofür man jemanden hirrt, also was genau die Aufgaben sind und vor allem, was die Abläufe sind. Und man muss die Abläufe schon vorher haben, bevor man den Mitarbeiter reinsetzt. Also was ich oft gemacht habe, ist quasi, okay, da ist das Problem, überlegst dir. Ja, und das funktioniert halt meistens nicht. Ja, also in Ausnahmefällen wahrscheinlich schon, aber das funktioniert, glaube ich, nicht. Sondern ich glaube, du musst die Aufgabe selber kennen, du musst die Abläufe selber machen oder die Prozesse und dann kannst du sie sozusagen übergeben und erklären, ob jetzt mit Video oder live oder sowas, das ist dann, glaube ich, eher zweitrangig. Aber man muss halt genau wissen, was der zu tun hat. Und das andere ist, ich glaube, man muss auch so ein bisschen sein Grundvertrauen haben, dass andere Menschen das auch gut machen können, was man macht. Ja, also ein Glaubenssatz, den ich lange herumgeschleppt habe, ist, naja, wenn ich das abgebe, dann werden Fehler passieren und dann kriege ich das vom Steuerberater zurück oder dann habe ich die Fehler auf der Homepage oder bla bla bla. Ja. Stimmt nicht. Ja. Also sich da trauen, auch dem anderen zu vertrauen und sozusagen dem Aufgaben zu geben und sagen, ich bin da und wir gehen das gemeinsam durch, aber mehr Verantwortung zu übergeben. Und naja, wie man jemanden findet, ich schaue immer, ich habe ja auch oft Gespräche mit Kunden, die zu mir kommen, die gerade auf Mitarbeitersuche sind und die dann sprechen wir, welcher würde besser passen. Und das, wonach ich normalerweise eher gehe, ist so der persönliche Background. Ja, also der fachliche, okay, der muss ungefähr passen, aber normalerweise jemand, der arbeiten will und der einigermaßen wiff ist, der kann in 6 oder 12 Monaten alles lernen. Zumindest auf dem Level, wo ich arbeite. Ich mache keine Rocket Science. Ja. Und das heißt, wichtiger ist, sich anzuschauen, okay, wie hat er bisher sein Leben gelebt? Was hat er für einen Background? Hat er eine Motivation zu arbeiten? Wo will er sich hinentwickeln? Ja. Vor allem diese zwei Punkte, ja. Also zum Beispiel, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Müttern, die einfach begrenzt Zeit haben. Die wissen, sie haben 20, 30 Stunden Zeit die Woche, aber da wollen sie halt das Maximum rausholen. Und die sind auch motiviert zu arbeiten, weil die natürlich auch eine finanzielle Komponente da haben. Und das habe ich auch bei, das habe ich auch bei vielen Kunden schon gesehen. Und sonst, ja, probieren, mit kleinen Aufgaben anfangen. Also gerade wenn man so über Upwork geht, über solche Portale, dann habe ich es immer so gemacht, dass ich zuerst mal so ein abgeschlossenes Projekt gemacht habe, gesagt, machen wir mal das. Wenn das gut läuft, dann schauen wir weiter. Und da, wenn du musst halt genau schauen, ja. Also es reicht schon, wie jemand eine E-Mail schreibt oder wie schnell er antwortet oder was er für Fragen stellt oder so. Da kannst du ja schon relativ viel rauslesen draus, ja.
Da habe ich gleich eine Zwischenfrage. Du bist ja Jurist, haben wir gehört. Mhm. Ja, bist eigentlich aus dem Background her doch getrimmt, sehr genau zu arbeiten. Mhm. Und ich habe immer wieder eine Philosophiefrage, die ich mit anderen Leuten durchdiskutiere. Und zwar, wenn ich jemanden habe, der Rechtschreibfehler in den E-Mails hat oder generell, was spürst du dazu? Nehmen, nicht nehmen, fallen lassen, darauf hoffen, dass es besser wird?
Naja, das ist relativ einfach, weil erstens mal, wie wichtig ist es, dass die E-Mails keine Rechtschreibfehler haben, ja? Sind das jetzt nur interne oder schreibt dann die Kunden? Wenn es interne sind, ist ja relativ wurscht wahrscheinlich. Das zweite ist, was für eine Software installiere ich in meinem Rechner, dass er die wegkriegt und dann verwendet er sie und will er sie verwenden.
Was sagst du dazu, wenn ich sage, ich kann heute mit jedem Online-Tool Rechtschreibfehler korrigieren, wenn ich nur nicht schlampig arbeite?
Ja, 100, agree ich 100%. Also ich habe einen Spellchecker, der in meinem Browser, der schreibt sich überall rein und der gibt mir jeden Grammatik und jeden Rechtschreibfehler.
Ja, ist eine fast schon ein bisschen philosophieähnliche Frage, wo man in diese Richtung gehen kann, weil ich mit sehr vielen darüber gesprochen habe, wie viele Dinge schaue ich mir eigentlich tatsächlich an bei einzelnen Leuten und welche kleinen Indizien zeigen mir eigentlich schon, dass das von Hause, also von Beginn an zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich jetzt mit Freelancern arbeite. Dann habe ich natürlich diesen Vorteil, dass ich Zug um Zug zahlen kann. Mhm. Aber wenn ich natürlich jemanden anstelle, ist das ganz was anderes. Und ich bin über Probezeit hinaus und meistens kann ich das in der Probezeit nicht wirklich festmachen. Mhm. Und wenn wir dann dabei landen, dass jemand nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet hat und immer für die Arbeit verfügbar war, dann wissen wir eh, um was es geht. Jetzt noch kurz zurück auf deinen aktuellen Prozess, bevor wir dann in den Schlussteil übergehen. Mhm. Du bist gerade im Prozess, wieder jemanden onzuboarden etc. Wie läuft's?
Sehr gut. Also läuft sehr gut, aber weil ich es auch viel strukturierter angegangen bin, diesmal auch mit deiner Hilfe teilweise, weil ich dich auch gefragt habe, was so die ersten Sachen wären, die du abgeben würdest. Also insgesamt ist mein Ziel zu sagen, Ich möchte eigentlich nur die Coachings selber machen. Alles andere möchte ich versuchen, über kurz oder lang wegzukriegen. Ja. Und das erste ist halt die Buchhaltung. Das zweite ist bei mir jetzt Social Media, was schon ziemlich weg ist, wo ich mich vielleicht, also jetzt noch 2-3 Stunden in der Woche drum kümmere oder so etwas, wo es natürlich auch gute Tools gibt, ja, aber du musst auch die Leute dorthin kriegen, dass sie die Tools verwenden, dass sie sich auskennen und so weiter und die ganze KI-Geschichte, ja, die muss man auch gut steuern können. Aber das funktioniert schon gut. Und die nächsten Sachen, die ich mir überlege, dann ist die ganze organisatorische Kommunikation mit den Klienten, dass die ganzen Termine nicht mehr über mich laufen, weil das ist auch, ja, es ist halt praktisch, du hast mit jemandem einen Termin, okay, dann machen wir gleich den nächsten aus. Ja, das geht dann schnell. Okay, aber dann wird der Termin verschoben. Dann geht sich das nicht aus und so weiter und so weiter. Also da überlege ich mir noch einen Workflow, dass ich das vielleicht auch noch abgeben kann. Und naja, und dann geht es auch um teilweise natürlich auch Unterstützung bei der Produktion von Inhalten. Also wenn ich sage, ich starte jetzt im April zum Beispiel wieder ein Coaching-Programm, da brauche ich Inhalte dafür. Ja, da brauche ich die ganzen Inhalte vorher für das Marketing, Lead Magnet oder Webinare oder, ja. Und das ist ja Open End, ja, da kannst du ja wochenlang sitzen an diesen Dingen, ja. Und das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich sage, okay, ich hole mir da jemanden. Der Vorteil bei meiner Assistentin jetzt ist, dass die hat einen Background ungefähr aus dem Thema, ja, also die ist so im Thema Jugendarbeit, Sozialarbeit und so weiter. Und da kennt sie sich extrem gut aus und die macht auch so psychologische Beratungen halt mit Jugendlichen und Kindern. Aber die kennt das Setting, die kennt das Thema, die hat ein Gefühl einfach dafür, ja. Und das war der Hauptgrund, warum ich sie auch genommen habe. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, ja, dass man sagt, okay, auch wenn jemand vielleicht nicht genau das gemacht hat, wofür ich ihn suche, ja, wie kann er das Gelernte sozusagen oder seine Erfahrungen nützlich machen für den Job bei mir?
Okay. Und jetzt aus deinen Erfahrungen vielleicht als Schlusswort, Wie wäre jetzt für dich der prädestinierte Ablauf, wenn du jetzt sagst, es ist jemand in der Beratung oder generell in der Dienstleistung? Mhm. Was sind aus deiner Sicht jetzt angereichert durch deine Erfahrungswerte die ersten Bereiche, die man abgeben sollte? Und wie würdest du da herangehen an die Sache? Was würdest du machen? Zum Beispiel kommt jemand und ich mache einmal einen Monat Einschulung, ich zeige alle Sachen vor, oder sagst du, ich vergebe Tasks, mache Videos, oder ich mache einen eigenen Onboarding-Kurs für meine Mitarbeiter. Wie wäre dein idealer Zugang jetzt, wenn du es from scratch aussuchen könntest?
Und naja,
welche Bereiche?
Schau, ich glaube, man muss unterscheiden, ob man jetzt so eine quasi One-Man-Show ist wie ich oder ob du jetzt ein Unternehmen hast mit schon mehreren Mitarbeitern oder
ich würde sagen One-Man-Show. One-Man oder One-Woman-Show?
Na, One-Man-Show. Ich bin so dran herangegangen, dass ich mir jedes Mal, wenn mir aufgefallen ist, ich mache irgendetwas, was mich Zeit kostet, was mir auf die Nerven geht und was leicht jemand anderer machen kann, schreibe ich es mir auf, ja, und überleg, wie kann ich das in einen Prozess bringen, dass es jemand anderer macht. Mhm. Ja, also einfache Sachen, keine Ahnung, Beispiel, Gruppencoaching am Mittwochabend, das Recording nehmen, KI drüber laufen lassen, das Transkript nehmen, zusammenfassen, das Ganze auf die Webseite stellen für die, also in, nicht auf die Webseite, in das Lernportal stellen für die Mitglieder, muss ich eigentlich nicht machen. Ja, und dann den Newsletter für nächste Woche schreiben. Muss ich auch nicht machen, ja. Aber da muss ich natürlich jemanden reinarbeiten. Das heißt, Informationen geben. Das machen wir, das sind die Themen und so weiter und so weiter. Und da, um auf die Frage ein bisschen zu antworten, ja, ich glaube, es hängt auch davon ab, was du für eine Person bekommst. Ich würde lieber eine Person nehmen, die, wo ich merke, die will arbeiten, die will sich reinlernen in das Thema. Als jemand, wo ich mir denke, ah, okay, die hat schon genau das Gleiche gemacht, also muss ich sie weniger einlernen. Und dann würde ich schauen, was funktioniert am schnellsten? Also was sind Dinge, die ich ihr am schnellsten geben kann, die sie am schnellsten verstehen wird und mich gleichzeitig entlasten wird? Und dann, und so mache ich das jetzt auch mit der Nathalie, arbeitet sie einfach mit mir und schaut zu und lernt und langsam schiebe ich die Sachen zu ihr rüber. Also ich bin nicht so sehr der strukturierte Typ, der sagt, okay, ich mache einen Ablauf und dann das und dann das und dann das. Und ich bin eher so Osmose. Ja? Also setz dich her und saug und ich hoffe, es geht.
Es dockt an,
ja. Und dann teste ich es halt und schaue, okay, was ist hängen geblieben und was funktioniert halt schon. Und so lege ich das an. Ja? Ist auch wiederum nicht eine Art und Weise, die wahrscheinlich sehr effizient ist, weil wenn dann jemand anderer kommt, ja, dann muss ich wieder mich auf den einstellen und es ganz neu machen. Ja. Also gescheiter wäre wahrscheinlich, sich die Zeit zu nehmen, Prozesse zu machen und sagen, okay, und das geht so und so und so. Also zum Beispiel für die Buchhaltung habe ich Videos gemacht. Ja. Mhm. Looms und okay, und da Konto und runterladen und dann, wo sind die Belege und wo ist das und wo lädst du das runter und dann ein neues PDF machen und das geht zum Steuerberater. Ja.
Das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, du sagst, besser wäre es natürlich gewesen, Prozesse zu machen und dann eine Abfolge von Schulungsvideos. Deine persönliche Meinung, bist du tatsächlich sicher, dass es immer besser ist? Oder ist es besser, einfach mal mit der Brechstange drauf und quasi im Zusammenarbeiten zu schauen, wie es am besten geht? Oder bedient man sich verschiedenster Werkzeuge aus dem Managementbereich, aus der Organisation, also sprich aus der Administration, auch weiß nicht, Eisenhower-Matrix, Priorisierung, in welcher Art und Weise auch immer. Was glaubst du, wäre wirklich der bessere Zugang? Oder wenn du jetzt sagst, du hast jetzt selber Erfahrungen gemacht, du hast selber versucht, quasi aus dem Alltag heraus jemanden anzuflanschen, langsam mit Reibung wie bei einer Kupplung, ist persönlich auch mein Stil. Mir taugt es auch mehr. Also mir taugt auch mehr, jemanden heranzuholen, den einmal hinzusetzen und dann zu schauen, was greift. Ja? Und das ist ja auch meine Führungsverantwortung irgendwo, zumindest sehe ich das so, sicherzustellen, dass diese einzelnen Sachen nach und nach immer greifen. Ich habe aber auch schon ganz andere Philosophien gehört mit, das ist die Beschreibung, so ist der Arbeitsplatz, so und so schaut es aus, da ist der Kurs und in 2 Wochen bist du ready. Wo liegt die Wahrheit? Abschluss von dir.
Ich glaube, ich bin nicht sicher, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Ja? Also ich kenne zum Beispiel auch eine Agentur so im YouTube-Bereich, mit denen haben wir mal gearbeitet. Und die haben alle Leute geonboardet mit einem dicken Folder und ein paar Videos auf Kajabi und da schaust du an und so wie du sagst, dann in 2 Wochen muss alles funktionieren, ja. Mir ist das zu unpersönlich, ja. Und ich finde ja, ein Großteil des Onboardings ist ja auch der menschliche Kontakt. Und es geht mir ja nicht nur darum, dass diese Person die Aufgaben erfüllt und das runterrattert, sondern es geht mir ja auch sehr stark um die Kommunikation. Ja, und alles, was ich in dieser ersten Phase an Kommunikationsbahnen aufmache und Regeln aufstelle, unter Anführungszeichen, ohne dass es jetzt benannt wird, ja, darauf baut ja dann die Kommunikation auf. Und ob ich jetzt da die Buchhaltung drüber laufen lasse oder ob ich jetzt das, keine Ahnung, das Design von irgendwas drüber laufen lasse, ist ja dann nicht so wichtig. Also für mich ist die Kommunikation und die Beziehung eigentlich immer wichtiger. Das bildet für mich die Basis, weil ich glaube, dann lerne ich die Person schneller kennen. Das heißt, die ist schneller in ihren Themen drinnen und insgesamt sind wir als Team auch schneller.
Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank. Wir sind soweit durch mit deinen Erfahrungen, was Freelancer-Wachstum aus der Selbst-Eigenkämpfer-Situation heraus betrifft. Mhm. Ich möchte mich herzlich bedanken für deine Einblicke und an euch, wer sich gerne mit dem Jens vernetzen möchte, beziehungsweise vielleicht auch den ein oder anderen Tipp haben möchte, wie man mit Freelancern umgeht und wie man das nutzt, um sehr kleinteilig und auch sehr kosteneffizient, meiner Meinung nach, in ein Wachstum zu gehen und vielleicht auch den ein oder anderen Rechtstipp dazu haben möchte, der kann sich mit dem Jens sehr gerne vernetzen. Wir verlinken Webseite und LinkedIn dementsprechend und auch sonstige Links, die mir der Jens gerne zur Verfügung stellt, natürlich unter dem jeweiligen Video und unter der Podcast-Folge. Und danke noch einmal an dich und danke fürs Reinhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Danke auch, bis zum nächsten Mal.